Ordiniert oder beliebig, die Bedeutung der Ordinationsverpflichtung für den pastoralen Dienst. Ich will das hier so aufbauen, dass ich zunächst vom eigenen Weg zur Ordination berichte, dann einen kurzen Exkurs einschalte über den theologischen Grund dafür, dass die Ordinationsverpflichtung so wenig ernst genommen wird. Dann schauen wir etwas ausführlicher ins Neue Testament über neutestamentliche Grundlagen der Ordination und bedenken dann abschließend die Folgen der Ordination, rechtlich, sozial und individuell. Herzlich willkommen also zu diesem Vortrag. Mein Weg zur Ordination. Als ich 1997 ins Lehrvikariat meiner bayerischen Landeskirche übernommen wurde, musste ich die hier mitzulesende Verpflichtung unterzeichnen. Ich verspreche, die mir übertragenen Aufgaben treu und gewissenhaft wahrzunehmen. Ich weiß mich an das Evangelium von Jesus Christus gebunden, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in dem Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist. Ich will mich vor Verfälschungen und Verkürzungen und Verfälschungen der evangelischen Botschaft hüten und mich bemühen, mein Verständnis des biblischen Zeugnisses zu vertiefen und mich immer fester darin zu gründen. Ich verpflichte mich zur Dienstverschwiegenheit, das Beichtgeheimnis werde ich unverbrüchlich wahren, auch will ich ein Leben führen, das von meiner Bindung an Jesus Christus Zeugnis gibt. Ich übernehme diese Verpflichtung im Vertrauen auf die gnädige Hilfe Gottes. Es ist bemerkenswert, dass die Postmoderne, für die jeder Wahrheitsanspruch relativ ist, hier nicht zur Geltung gekommen ist. Es gibt also ein wahres und ein falsches Bezeugen des Evangeliums. Es gibt ein anderes Evangelium, das doch keines ist. Das Motto der Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium, lässt grüßen. Der Vikar wird also verpflichtet, sich im Verständnis der Bibel zu vertiefen und mit seiner Lebensführung Zeugnis von Jesus Christus zu geben. Sein Schriftverständnis ist nicht beliebig. Er soll gebunden bleiben am Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche. Nur dann wird seine Verkündigung unverfälscht sein. Also kein subjektiv zurechtgebogenes, sondern das objektiv gegebene Evangelium soll der Vikar verkünden. Keine Verkürzung, keine Verfälschung. Nach dem zweiten Examen und der bevorstehenden Übernahme in den sogenannten Probedienst wurde ich dann mit Unterschrift des Landesbischofs Johannes Friedrich ausdrücklich an diese Verpflichtung erinnert. Hier lesen wir in der Urkunde, durch Beschluss des Landeskirchenrats vom Sowieso, mit Wirkung vom Sowieso, wird Stefan Felber als Pfarrer auf Probe in das Probedienstverhältnis aufgenommen. Er wird hiermit an seine Verpflichtung erinnert. Das ist also nochmal die Verpflichtung, die ich vorher unterzeichnet hatte, wo ich mich vor Verkürzungen und Verfälschungen des Evangeliums zu hüten habe. Schließlich der letzte Akt, die Ordination selbst. Über diese wird eine feierliche Urkunde ausgestellt mit feierlicher Schrift. Der Kandidat, also in diesem Fall meine Person, wurde zum geistlichen Amt ordiniert und in den Dienst der Kirche berufen. Der Ordinierte hat vor Gott und der Gemeinde gelobt, das ihm anvertraute Amt nach Gottes Willen in Treue zu führen, das Evangelium, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis unserer evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, lauter und rein zu predigen, die heiligen Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche Verschwiegenheit zu wahren und in der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus zu leben. Ich habe mich selbst gefreut, dass ich für dieses Thema also das nochmal aus den Schubladen ziehen konnte. Und das war nicht nur hier vor 26 Jahren der Fall, bis heute, das heißt mit Stand seit 2022, lautet die Bestimmung im Pfarrdienstgesetz der EKD über die Voraussetzungen und Verfahren der Ordination wie folgt. Vor der Ordination erklären diejenigen, die ordiniert werden sollen, ich gelobe vor Gott, das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung im Gehorsam gegen den drei einigen Gott in Treue zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis meiner Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, meinen Dienst nach den Ordnungen meiner Kirche auszuüben, das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche Verschwiegenheit zu wahren und mich in meiner Amts- und Lebensführung so zu verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt wird. Das ist auch die für die bremische Kirche gültige Fassung. Warum erzähle ich Ihnen das? Was in den Ordinationsurkunden in feierlicher Schönschrift und auf dickes Papier gedruckt wurde, enthält heiße Eisen. Als ich Vikar war, wartete ich von Kurswoche zu Kurswoche, das heißt über 2,5 Jahre lang hinweg, darauf, dass wir genau gesagt bekommen, was mit dieser Verpflichtung inhaltlich gemeint ist. Aber nichts geschah. Wie Katzen schlichen wir um den heißen Brei. Als das Datum der Ordination und das fällige persönliche Gespräch mit dem Oberkirchenrat herannahte, musste jeder von uns Vikaren eine persönliche Erklärung schreiben, wie er sich Ordination und Amtsführung vorstellt. Die Erklärung wurde mit dem Oberkirchenrat besprochen, wie es das Gesetz vorsieht. Wer die Taufpraxis der Landeskirche dann grundsätzlich in Frage stellte, wurde ausgesiebt und nicht ordiniert. Wer sich jedoch in anderen Fragen eigentlich bekenntniswidrig äußerte, wurde gleichwohl ordiniert, zum Beispiel zur Heilsbedeutung des Blutes Jesu. Auf diese Weise wurde und wird bis heute vielfach das Versprechen der Schrifttreue, an das alle, der Ordinierte, die Gemeinde und die Kirchenleitung, gebunden sein sollten, durchbrochen. Ich frage mich, wie tot oder wie lebendig die Gewissen mancher Pfarrkollegen sind. Trotz aller Veränderungen in den Kirchen wird die Verpflichtung auf Bibel und Bekenntnis bei den Ordinationen der deutschen Landeskirchen bis heute eingefordert. Interessant sind jetzt die Fanfaren, die bei der Ordination als Begleitmusik eingespielt werden. In der seit 2012 gültigen bayerischen Verfassung sagt ein erster Assistent Folgendes: Die Heilige Schrift ist Quelle und Richtschnur deines Auftrags. Das Bekenntnis der Kirche und das Gespräch mit den Schwestern und Brüdern werden dich im Glauben stärken und dir helfen, das Wort Gottes heute recht zu verkündigen. Nimm dankbar an, dass die Gemeinde deine Verkündigung an der Heiligen Schrift prüft und dir mit Zuspruch, Rat und Mahnung hilft. Soweit der Assistent, der Erste. Die Heilige Schrift ist also ausdrücklich Quelle und Richtschnur, aber, und jetzt kommt's, nicht nur individuell für den Pastor, der sich selbst und seine Verkündigung an der Schrift prüfen soll. Ausdrücklich wird festgehalten, dass es auch Aufgabe der Gemeinde ist, das Verkündigte an der Bibel zu prüfen. Auf diese Weise wird die Bibel ständig neu ins Zentrum der Gemeindearbeit gerückt. Nimmt man die Ordinationsverpflichtung ernst, dann werden die zeitgeistigen Lieblingsthemen verdrängt oder bekämpft. Das Denken soll von der Schrift her gefüllt werden. Eine Fanfare für die bibellesende Gemeinde. Die Ordinationsverpflichtung bindet allerdings nicht nur den Ordinierten und seine Gemeinde. Eine dritte Seite darf nicht vergessen werden, nämlich die Kirchenleitung selbst. Der Ordinierte wird nicht nur für eine einzelne Ortsgemeinde beauftragt, sondern für einen ganzen Gemeindeverband, also einen Kirchenkörper. Als solcher ist er auch in der Lage, dann einmal zu einem Regionalbischof oder Oberkirchenrat oder sogar Bischof aufzusteigen. Die Ordinationsverpflichtung bindet also auch die Kirchenleitung. Laut der Ordinationsordnung sagt ein zweiter Assistent bei der Ordination unter anderem den Satz: Unsere Kirche verpflichtet sich, dir in deinem Dienst beizustehen. In deinem Dienst. Also in dem Dienst, der zuvor definiert worden war. Die Kirchenleitung darf von ihrem Pfarrer nichts anderes verlangen, als im Ordinationsversprechen eingeschlossen war. Die Treuepflicht ist gegenseitig. In dem Lehrbuch für Kirchenrecht, das ich damals fürs zweite Examen gelernt habe, steht der Satz: Die Kirchenleitung hat den Pfarrer gegen Behinderung seines Dienstes und gegen ungerechtfertigte Angriffe auf seine Person in Schutz zu nehmen. Eine Fanfare für eine gute Kirchenleitung. Nur leider sind Kirchenleitungen in der Vergangenheit häufig negativ aufgefallen. Man denke nur an den hiesigen Pfarrer Markus Piel oder manche andere. Darum ja auch unsere Veranstaltung. Wenden wir es positiv. Gemeinde und Kirchenleitung müssen den Pastor in Bezug auf seine Lehrverpflichtung ansprechen, zum Beispiel, wenn es dem Pastor nicht mehr gefällt, dass er durch das Blut Jesu Christi von seinen Sünden los wird oder dass Jesus der einzige Weg zum Heil ist. In solchen Fällen, unbeschadet sonstiger ethischer Verfehlungen, muss ein Pastor brüderlich und ernsthaft ermahnt und unter Umständen von seiner Aufgabe entbunden werden. Das Kirchenrecht kennt da ein eigenes Gesetz für das Verfahren bei Lehrbeanstandungen. Die Kirchenleitung hat aber nicht das Recht, vom Pfarrer zu verlangen, den Christopher Street Day gut zu heißen, die Regenbogenflagge aufzuhängen oder staatliche Gesundheitsmaßnahmen mit religiöser Weihe zu versehen. Die Ordinationsverpflichtung verbietet es. Und sie gebietet, das reiche biblische Zeugnis zu entfalten. Keine Verkürzung, keine Verfälschung. Nach den Worten, die Paulus dem Timotheus über die Inspiration der Schrift geschrieben hat, fährt er weiter und sagt: So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Wenn es also Christenverfolgung wegen einer Verkündigung ohne Verkürzung und Verfälschung gibt, sollte es dann uns nicht wundern. Und jetzt kommt noch eine vierte Gruppe. Die haben wir in der Andacht auch schon gehört, nämlich die Engel, die obere Schar. Im Ordinationsgebet von Zinzendorf gibt es diese Gruppe. Ich lese uns kurz das Gebet vor und entscheidend ist dann die letzte Zeile. Gib ihm, also dem zu Ordinierenden, was du verordnet hast, was deine Diener haben sollen, wenn sie dir nützlich werden wollen. Ein Joch, das seinem Halse passt, Geduld und Unerschrockenheit, das Tun und Ruhen im gleichen Grade und Demut bei der tiefsten Gnade. Und dein Verdienst zum Ehrenkleid, ein inniglich vergnügtes Herz, ein Herz besprengt mit deinem Blute, das Nötigste vom Heldenmute, beim Lieben einen mäßigen Schmerz, ein Auge rein und sonnenklar, ein treues Ohr für alle Schäden, gerührte Lippen recht zu reden, Gemeinschaft mit der obern Schar. Wer wollte die Gemeinschaft mit der obern Schar, der triumphierenden Kirche und den Engeln, mutwillig aufgeben? So unwirklich es ist, so oft geschieht es. Wir sind nicht allein mit Gott, mit Gemeinde und Kirchenleitung in unserem Dienst. Die Wolke der Zeugen ist um uns, samt den Engeln. Das Wissen darum, dass die Wolke der Zeugen da ist, soll uns von der Sünde abhalten und zu Jesus aufsehen lassen. Der Hebräerbrief beschreibt die obere Schar in Hebräer 12 so: Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu der Menge vieler tausend Engel und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Der ganze Zusammenhang, diese Gruppen, die gebunden werden sollen durch die Ordination, macht deutlich, was der Grundschaden der gegenwärtigen Landeskirchen und leider auch zunehmend von Freikirchen ist. Man nimmt die obere Schar und damit die eigenen Texte nicht mehr ernst. Aus Luthers »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« wird in einem selbstherrlichen Pfarrer ein »Hier sitze ich, ich kann noch ganz anders«. Die Lehren Isebels und Bileams, die nach den Sendschreiben zu Hurerei und Götzendienst führten, werden geduldet. Die Einführungshandlung, die Ordination, sinkt zum arbeitsrechtlichen Verwaltungsakt. Ein Pfarrer in der Schweiz schrieb dazu, weil aber die rein funktionale Dimension etwas Kaltes und Unpersönliches an sich hat, veranstaltet man zur emotionalen Erwärmung ein liturgisches Spiel. Ein liturgisches Spiel, ist das die Ordination geworden? Das Ordinationsversprechen wird aber deswegen nicht mehr ernst genommen, weil letztlich die Bibel und die Vorgaben zur Ordination, von denen wir jetzt gleich hören, nicht mehr ernst genommen wird. Und wenn die Bibel nicht einmal in der Kirche mehr heilig ist, wie soll dann noch unser gutes Grundgesetz in der weltlichen Öffentlichkeit noch Kraft haben? An dieser Stelle erlaube ich mir einen kurzen Exkurs über den theologischen Grund für das Nicht-Ernstnehmen der Bibel und der eigenen Versprechen. Ich lasse alle Grautöne aus und markiere nur Anfangs- und Endpunkt der Entwicklung. Die angehenden Pfarrer werden in den Landeskirchen an den säkularen Universitäten, finanziert von einem säkularen Staat, geschult, die Bibel nicht als göttliche Offenbarung, sondern als menschliches Zeugnis von einer angeblichen Offenbarung zu behandeln. Ob und inwieweit die Bibel inspiriertes Wort Gottes ist, bleibt offen oder wird ausgeblendet. Das nennt man historisch denken. Gott erscheint so wie zurückgezogen hinter einem Schleier von lauter Menschenmeinungen. Und nun fokussiert man sich darauf, die Vielfalt der biblischen Schriftsteller, die Vielfalt und die Widersprüchlichkeiten der Zeugnisse der Schrift nebeneinander zu stellen, anstatt die große Einheit zu bewundern, in der sie uns trotz 1500-jähriger Entstehungsgeschichte gegeben sind. Die heute viel gepriesene Pluralität wird in die Bibel selbst eingetragen. Wenn denn nun unser Reden an der Schrift einmal geprüft wird, dann wird nicht mehr Menschenwort an Gottes Wort geprüft, sondern letztlich Menschenwort an Menschenwort. Der Maßstab ist verloren gegangen. Seit der Reformation haben wir traditionell respektvoll von der Heiligen Schrift gesprochen. Sie ist aber nicht mehr ein kritisches Gegenüber. Und so verlieren wir uns in die unendliche Vielfalt oder Einfältigkeit von Menschenmeinungen. Jetzt kommt es darauf an, dass niemandes Worte mehr gelten als die Worte anderer. Das heißt, die Machtfrage wird die dominierende Frage. Die Frage nach der gerechten Teilhabe wird die wichtigste Frage. Gendergerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Tiergerechtigkeit, Psychohygiene, sozialer Zusammenhalt und Demokratie. Wie von selbst gleitet eine liberale Kirche dann hinüber ins Gleis einer politischen Organisation. Und die Hauptaufgabe wird es, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Für Demokratie, gegen Rechts und so weiter. Aus dem Lehramt der Bibel wird so unter der Hand das Lehramt von Amtsinhabern, die ihrerseits faktisch unter dem Lehramt des Zeitgeistes stehen. Mit jedem Pfarrerwechsel kann einer Gemeinde nun eine neue Prägung aufgezwungen werden. Wir sehen, ohne die Lehrbindung der Ordinanden oder der Ordinierten bekommen wir eine klerikale Diktatur, das Gegenteil der behaupteten Freizügigkeit. Was sagt nun die Bibel selbst über die Ordination? Eindeutig von Ordination ist im Neuen Testament nur in den sogenannten Pastoralbriefen die Rede, das heißt in den Paulusbriefen an Timotheus und Titus. Der Vollständigkeit halber sei kurz erwähnt, dass für ein ganzes Bild auch einige Stellen der Apostelgeschichte und des ersten Petrusbriefes bedacht werden sollten. Alle, die von Handauflegung oder Beauftragung zur Leitung sprechen, die hier aufgeführten Stellen der Apostelgeschichte und des ersten Petrusbriefes. Aus Zeitgründen fokussieren wir uns auf die Stellen aus den Pastoralbriefen, Timotheus und Titus. In diesen Briefen wird erwähnt, dass Timotheus die Handauflegung empfangen hat und dass er sie anderen Personen erteilt. Lesen wir mal einige der fraglichen Stellen. 1. Timotheus 4, 14 im Kontext der Verse 12 bis 16. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein. Damit gehe um, auf dass dein Fortschreiten allen offenbar sei. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Der Kontext von Vers 14 macht klar, wozu die Gabe, die dem Timotheus per Handauflegung vermittelt wird, bestimmt ist. Vorlesen, ermahnen, lehren. Die Handauflegung ist zusammen mit einem prophetischen Wort zu verstehen als kraftvolles Segenswort für den künftigen Dienst. Diese Ordination möge Timotheus innerlich stärken und ihm gegenüber seinen Kritikern die nötige Autorität verleihen. Die Autorität des Timotheus ist auch hier nicht dazu gedacht, dass Timotheus seine Privatideen durchsetzen kann, sondern er soll die gegebene Heilige Schrift vorlesen, aus der Schrift ermahnen, aus der Schrift lehren. Vers 13. 1. Timotheus 5, 22. Die Hände lege niemandem zu bald auf, habe nicht Teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Hier geht es bereits um die nächste Generation der Ordinierten. Ein Kandidat für die Ordination soll zuerst geprüft werden. Als Prüfungsphase dient im Fall der Pfarrer heute das Vikariat. Das Vikariat ist eine Zeit, in der die Gemeindeglieder erkennen sollen, ob ein Kandidat die nötigen Voraussetzungen für die Ordination mitbringt. Es müssen also schon gewisse Voraussetzungen existieren. Die Ordination ersetzt nicht einfach alle Mängel, die ein Kandidat mitbringt. Gleichwohl wird ihm eine Gnade für sein Amt vermittelt. Außerdem werden nicht einfach alle Sünden aus der Vergangenheit unwirksam bzw. ungeschehen gemacht, die er begangen hat, sondern es wird darauf gesehen, ob sich der Kandidat in Gemeinde und Familie bewährt hat. Die Gemeinde hat Macht und Recht, Lehre und Lehrer zu berufen und zu beurteilen, sagt Luther 1523. Im Vikariat soll sich zeigen, ob die Gemeinde, der ein Vikar zugeteilt ist, ihm als Brief Christi, wie es Paulus in 2. Korinther 3 schreibt, die Eignung bescheinigen kann. Und es ist wichtig, dass die Gemeinde auch einem Vikar gegenüber eine kritische Haltung einnimmt. Ein falsches Harmoniebedürfnis, eine falsche Kumpelei an dieser Stelle kann Weichen für ein ganzes Leben stellen. Schon manche Gemeinde hat einen ungeeigneten Kandidaten wegempfohlen. 2. Timotheus 1, ab Vers 5. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Feigheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. War Timotheus in Lethargie gefallen? In Depression, Verzagtheit? Offenbar brauchte er einen kraftvollen Zuspruch. Paulus erinnert, schon Großmutter und Mutter haben ihn im ungefärbten, Luther 84, im ungeheuchelten Glauben, Luther 20, 17, unterwiesen. Timotheus hatte bereits als kleiner Junge zugehört, wenn einzelne Schriftrollen aus dem Alten Testament oder von Evangelien oder Briefen gelesen wurden. Zu dem Glauben, den er zu Hause mitbekommen hatte, kam die Gabe Gottes, die ihm durch Handauflegung zuteil geworden war. Es handelt sich offenbar um die Gabe des Geistes, den Timotheus für seine herausfordernde Leitungsaufgabe brauchte, nämlich den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das Erwecken in dieser Formulierung, die Gabe Gottes erwecken, ist im Griechischen zusammengesetzt aus den Worten Wieder, Leben, Feuer. Es geht also um das Wiederlebendigmachen, das Anfachen des Feuers, Anazopyrein, im Neuen Testament nur an dieser Stelle. Timotheus wird erinnert, du hast eine gewaltige Gabe. Fache sie an, lasse sie zur Geltung kommen, unterstelle dich dieser Gabe und dieser Aufgabe. Und deswegen schließt Paulus dann die folgenden Ermahnungen, Vers 7 folgende, an. Ein Rückblick zu all diesen Stellen. Wir haben gesehen, für die Ordination hat die Bibel zwar noch keinen eigenen Begriff, die Rede ist je von der Auflegung, Handauflegung mit bestimmten Voraussetzungen und Folgen. Der alttestamentliche Hintergrund liegt bei der Handauflegung, die Mose im Auftrag Gottes an Josua als seinen Nachfolger praktiziert hatte. Auch damals kamen die entscheidenden Elemente vor: Gebet, Handauflegung, Beteiligung der Gemeinde, Übertragung der Amtsgnade, Befragung Gottes für ein Wort über den neuen Amtsträger. Den neuen Ordinierten bezeichnet Paulus als Episkopos, 1. Timotheus 3, 2. Das Amt bezeichnet er als Episkopä, wörtlich übersetzt das Amt des Daraufsehers oder Aufsehers. Von daher empfiehlt sich die Wiedergabe mit Amt der Gemeindeleitung. In der Lutherbibel findet sich als Titel Bischof, durchaus verwendet für den Vorsteher einer einzelnen Ortsgemeinde, nicht erst für einen ganzen Kirchenbezirk. Das Verhältnis zwischen diesen ganzen Begriffen, Älteste, Presbyteroi, Diener, Diakonoi, Lehrer, Hirten und eben Episkopoi, Draufseher, kann ich nicht im Einzelnen besprechen. Presbyter und Episkopoi dürften am ehesten diejenigen sein, die das heutige Pfarramt verwalten. Was wir vorher von den Assistenten hörten, die bei einer Ordination die Hand mit auflegten und die Mitverpflichtung der Kirchenleitung aussprachen, lasen wir in 1. Timotheus 4, 14 von den Ältesten, die die Gabe, das Charisma übermittelten durch Weissagung und Handauflegung. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Dass Timotheus als Ordinierter die Aufgabe hat, seinerseits andere zum Amt der Kirche zu ordinieren, geht aus 2. Timotheus 2 hervor. Ich lese ab Vers 1. So sei nun stark, mein Kind, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, andere Übersetzungen vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Der Gedanke der Sukzession, also der Nachfolge, bezieht sich hier offenbar auf die Lehrtradition, nicht auf die Person, schon auch wegen der Unwiederholbarkeit des Apostelamtes. Schon der erste Brief an Timotheus erinnerte an die vielen Zeugen. In 6,12 heißt es: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Unbefleckt und untadelig. Wieder, was wir am Anfang hörten, keine Verkürzung, keine Verfälschung, ist genau dieses Echo der biblischen Vorgabe. Also im Kontext der Pastoralbriefe liegt es nahe, bei diesen Stellen je an den Vorgang der Ordination zu denken. Das gute Bekenntnis ist nicht nur das Taufbekenntnis, sondern das treue Versprechen des zu Ordinierenden. Der Auftrag an Timotheus geht nach 2. Timotheus 2 über das missionarische Zeugnis, zu dem jeder andere Christ auch berufen ist, hinaus. Sonst müsste Paulus hier nicht von den Voraussetzungen zur Übertragung sprechen. Treue Menschen, viele Zeugen, die eine Ordination begleiten sollten. Timotheus soll zuverlässige Leute finden und ordinieren, die wiederum andere ordinieren, die zuvor in der apostolischen Lehre unterwiesen sind. Und in 2. Timotheus 2,3 wird klar gesagt, dass das Ringen und das Leiden zur Nachfolge Jesu dazugehört. Jedem, der ein Leitungsamt in der Kirche einnehmen möchte, sei das deutlich vor Augen gestellt. Zu den neutestamentlichen Vorgaben gehören auch Angaben über die Voraussetzungen für den Empfang der Ordination in 1. Timotheus 3 und in Titus 1, die ich aber aus Zeitgründen übergehen möchte. Es gibt im Neuen Testament kein Formular für die Reihenfolge der Elemente eines Gottesdienstes, auch nicht anlässlich einer Ordination. Wichtig ist aber, dass die Ordination überhaupt in einem Gottesdienst mit Gemeinde stattfindet. Das legen die vielen Zeugen nahe. Die Ordination vermittelt göttliche Befähigung, ein Charisma. Sie vermittelt die Gabe der Freiheit von aller Feigheit, Kraft zur öffentlichen Verkündigung, Liebe zu den Menschen, Selbstüberwindung angesichts von Widerständen. Mit der Gabe wird die Aufgabe, die Pflicht übermittelt, das ein für allemal gegebene Evangelium, durch das ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht wird, mutig zu bekennen. Die apostolische Lehrtradition treu zu bewahren und ihr Lehre zurückzuweisen. Das ist das, was man heute am wenigsten gerne unternimmt. Aber was Paulus sehr oft eingeschärft hat. Wenige Beispiele. 1. Timotheus 4. Die ungeistlichen Altweiberfabeln, aber weise zurück über dich selbst in der Frömmigkeit. 5,20. Die da Sündigen weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. 2. Timotheus 2. Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück. Du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. 4,2. Predige das Wort. Steht dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Titus 1,13. Dieses Zeugnis also über die Kreter, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, ist wahr. Aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Und schließlich, das sage und ermahne und weise sie zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. Für diese Aufgabe aber, Irrlehre und Fehlverhalten zurückzuweisen, braucht es sehr viel Mut. Den Märtyrermut, den Jesus vor Pilatus hatte. Das haben wir gerade gesehen bei 1. Timotheus 6,12 folgende, wird nach der Ermutigung des Timotheus auch gleich an das mutige Bekenntnis Jesu vor Pilatus erinnert. Die Feigheit, das Harmoniebedürfnis muss um der Wahrheit willen immer wieder überwunden werden. Genau das aber wird, soweit sich die Landeskirchen, leider auch Freikirchen, zivilreligiös selbst kanalisieren und kannibalisieren, nicht mehr geleistet. alles gerät ins Rutschen. Also lass nicht außer Acht die Gabe. Erwecke die Gabe, die in dir ist, durch Auflegung der Hände. Der Ritus der Ordination ist ein heiliger Vorgang und nötig für das Wachstum der Gemeinde im rechten Glauben. Darum haben die Reformatoren im Augsburger Bekenntnis festgehalten, um diesen, also den rechten, zuvor beschriebenen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, das Evangelium und die Sakramente gegeben, durch die er als durch Mittel den Heiligen Geist gibt, der den Glauben, wo und wann er will, in denen, die das Evangelium hören, wirkt. Das da lehrt, dass wir durch Christi Verdienst, nicht durch unser Verdienst, einen gnädigen Gott haben, wenn wir das glauben. Und es werden die verdammt, die lehren, dass wir den Heiligen Geist ohne das leibhafte Wort des Evangeliums durch eigene Vorbereitung, Gedanken und Werke erlangen. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, das Hören aus dem mündlichen Bezeugen, das Bezeugen aber durch die, die dazu gesandt sind, Römer 10. Im Unterschied zur Berufung jedes einzelnen Christen hat der Ordinierte das für eine ganze Gemeinde bestimmende Wort, das den Glauben anstoßende und korrigierende Wort, je, wie gesagt, vor einer ganzen, auch gemischten Menschengruppe auszurichten. Im Artikel 14 heißt es über die Kirchenleitung, vom Kirchenregiment, dem kirchlichen Amt, wird gelehrt, dass niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigen oder die Sakramente reichen soll ohne ordnungsgemäße Berufung. Nisi, Rite, Vocatus. Und darunter wird allgemein die Ordination verstanden. Im Zentrum der Beauftragung steht immer die Bewahrung der Paratheke, also des anvertrauten heiligen Gutes. In 1. Timotheus 6 schließt Paulus den Brief mit den Worten: O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Gnosis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Auch hier in 2. Timotheus 1 erinnert er an diesen Auftrag, auch an seinen eigenen Auftrag, für das ich eingesetzt bin als Prediger, Apostel und Lehrer. Und das gilt auch für Timotheus, nur ist Timotheus nicht selbst mehr Apostel. Das ist der Folgeabschnitt. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also, treues Weitergeben des anvertrauten Gutes. Wird aber Ordination nicht mehr als Auftrag zur Bewahrung der apostolischen Lehre aufgefasst, sondern überformt zu einem Beitrag zur allgemeinen Wohlfahrt, verliert sie ihren Sinn, ihre Verbindlichkeit und auch den Trost, der von Gott her im Leiden kommt. Ein Pastor, der seine Predigt nach der Akzeptanz außerhalb der Gemeinde ausrichtet, verfehlt seinen Beruf. Eine Gemeinde, die hier mitspielt, hört auf, Kirche Jesu Christi zu sein. Wir haben ein biblisches Beispiel dafür, der Priester Aaron. Als Mose weg war auf dem Berg Horeb, hat er wegen der langen Abwesenheit des Mose das Volk aufgefordert, ihren Schmuck zusammenzulegen und sich selbst einen Gott zu machen, der lenkbar vor ihnen hergeht. Faktisch ist dieser Gott ein Gott, der am Gängelband hinter ihnen hergeschleift wird. Möge uns Gott davor behüten. Nun, individuelle, soziale und rechtliche Folgen der Ordination. Die Ordination macht die Legitimation des Amtsträgers sowohl von oben, von Gott her, als auch von unten, die Pfarrwahl durch die Gemeinde oder die Kirchenleitung, deutlich. Daher ergeben sich individuelle, soziale und rechtliche Folgen. Das Pfarramt erfordert, recht verstanden, die Hingabe des ganzen Lebens, möglichst auch der Familie. Teilzeitpfarrämter sind eher aus der modernen Not der Mobilität und der Inanspruchnahme durch bestimmte Bereiche, wie Militär, Gefängnis, Akademien geboren. Aber Teilzeitpfarrer werden kaum die innere Beteiligung und geistliche Tiefe erreichen, die ein rechter, vollzeitlicher Diener am Wort erstrebt und erreichen kann. Wenn ich das so sage, Hingabe des ganzen Lebens, dann entsteht natürlich die Rückfrage, Moment, sind hier nicht der Überforderung und dem Ausbrennen Tür und Tor geöffnet? An dieser Stelle ist die Ordinationsverpflichtung selbst ein Korrektiv. Das Ordinationsversprechen bietet die Korrektive einmal adressiert an die Gemeinde. Es will nämlich dazu beitragen, dass die Erwartung an den Pfarrer zugespitzt und begrenzt wird. Und zum anderen an den Pastor selbst. Bleiben ihm Schriftstudium und Fürbitte die sachlich, geistlich wichtigsten Tätigkeiten, und dann bleibt er von selbst auf Abstand zu überzogenen Erwartungen. Denn der Pfarrer hat nicht versprochen, einen immer verfügbaren Jesus aus romantischen Geschichten zu imitieren. Er hat vielmehr versprochen, das Evangelium zu verkünden, wie es in der Schrift bezeugt ist. Und die Evangelien erzählen selbst, dass auch Jesus nicht bedingungslos für alle Menschen und alle Bedürfnisse verfügbar war. Da die Bibel nicht ein einfaches Rezeptbuch oder eine Gebrauchsanweisung zum raschen Nachschlagen ist, ist das kontinuierliche Schriftstudium unverzichtbar. Dieses Studium aber führen wir Pfarrer im Schatten der Wehrufe Jesu gegen die Schriftgelehrten durch. Der Hochmut, der sich einstellen kann, weil man von der Schrift mehr weiß als die anderen, dem ist immer wieder mit Matthäus 23 zu begegnen. Und immer wieder müssen wir ins Gebet gehen und den Herrn bitten, es uns zu lehren. Die Schönheit des Berufs ist, oder bei dieser Berufung ist, wie vielfältig man mit dem Bibelwort unterwegs sein kann. Bei den pubertierenden jungen Konfirmanden, bei verständnisvollen oder widerspenstigen Eltern von Schülern, in der Leitung eines Kindergartens, am Krankenbett, am Sterbebett, bei der Gestaltung eines Friedhofs, gegenüber den Behörden, bei der Weihnachtsandacht, bei der Feuerwehr oder im Fußballverein und so weiter. Möge der Herr sich auch aus Ihrer Gemeinde viele junge Leute berufen, die diese Aufgabe übernehmen wollen. Die sozialen Folgen: Es entsteht eine gewisse Autorität, eine Art Nimbus. Besonders des Gemeindepfarrers, der eben mit seinem ganzen Dienst vollzeitlich zur Verfügung steht für die Aufgabe. Weniger bei den Pfarrern in den Spezialpfarrämtern. Spital, Gefängnis, Militär, Internet, Schulpfarrer haben immer nur 6 Segmente vor sich. Der Pfarrberuf, schreibt ein Schweizer Theologe, wird in seinem Innersten zersetzt, wenn er nur funktional und nur segmentiell verstanden und ausgeübt wird. Der Pastor genießt eine gewisse soziale Anerkennung. Er darf auf offene Häuser hoffen, gerade in Krisenzeiten. Das Pfarrhaus, in dem noch Licht brennt, gilt als Zentrum des Dorfes. Und es wird nicht leicht hingenommen, wenn dort das Licht ausgeht und der nächste Pfarrer erst ein paar Dörfer oder Städte weiter zur Verfügung steht. Rechtsfolgen: Es gibt eine gegenseitige Treuepflicht. Das Dienstverhältnis auf Lebenszeit, es wird nicht wiederholt, wenn ein Pfarrer eine Stelle wechselt, sondern es gibt dann nur eine neue Stelleneinführung. Was das für die Kirchenleitung bedeutet, habe ich schon gesagt. Und er bekommt den Auftrag zur öffentlichen, das heißt die ganze Gemeinde angehenden Verkündigung des Wortes Gottes. Er darf und soll sowohl kritisch als auch bestätigend auf den Glauben in seinem Gemeindebereich einwirken. Und traditionell, das habe ich hier nicht auf der Folie, hat er auch das Privileg der Sakramentsverwaltung, auch wenn das sich zunehmend auflöst. Was sind nun Wesen und Würde der Ordination und des Ordinierten? Ordination ist nicht nur eine arbeitsrechtliche Beauftragung oder ein Vertrag mit 2 oder 3 Partnern. Sie ähnelt zwar dem promissorischen, also versprechenden Beamteneid, gleicht aber durch ihre Verankerung in der göttlichen Stiftung mehr dem vor und von Gott geschlossenen Ehebund. Übrigens konnten die Reformatoren Melanchthon in der Apologie der Augsburgischen Konfession und Calvin von der Ordination auch als Sakrament sprechen. So hoch haben sie den Vorgang geschätzt. Indem Letzteres ausgeblendet wird, zeigt sich im Protestantismus weithin ein verflachtes Verständnis von Ordination und pastoralem Dienst. Ja, sind die Türen für eine politische oder psychologische Umfunktionierung dieses Dienstes geöffnet. Die geistliche Autorität des Ordinierten ist drittens keine andere als die des Wortes Gottes, dem er wie alle Gemeindeglieder sein Heil verdankt, dem er aber wie kein anderer verpflichtet ist. Der Ordinierte verliert seine geistliche und berufliche Autorität, wenn seine Verkündigung vom Wort Gottes abweicht oder gar wenn er zugibt in der Gemeinde, und das ist leider auch schon vorgekommen, dass er die Bibel ja auch nicht so gut kennt. Also sein geistliches Berufswissen spielt schon auch eine Rolle. Er ist um des Heiles der Menschen willen hauptverantwortlich für die reine Verkündigung und Lehre. Seine geistliche Würde besteht ausschließlich darin, dass er im Dienst der Heilszueignung zu den Menschen steht. So artikuliert es die Ordination. Und die Ordination ist, wie schon gesagt, einmalig und kann nicht wiederholt werden. Die durch sie verliehene Kraft zum geistlichen Dienst kann erschlaffen, aber neu angefacht werden durch Ermahnung und Fürbitte, haben wir in 2. Timotheus 1 gesehen. Schließlich ist das Pfarramt nicht als Beruf aufzufassen, den man wie einen anderen bürgerlichen Beruf wählen und wieder wechseln kann. Dass das Pfarramt etwa bei anstehenden Beerdigungen auch mit Büroarbeit, Formularen und Gebühren zu tun hat, darf nicht dazu verleiten, dass wir nur noch an ein weltliches Geschäft mit Verträgen, Leistungen und Gegenleistungen denken. Demgegenüber müssen wir Pastoren in allen Belangen, in Wort und Wandel zum Ausdruck bringen, dass wir von Gott mit einer Botschaft betraut sind, die wir bei allen Gelegenheiten zu sagen haben. Und von einer Botschaft, von der uns niemand entbinden oder entpflichten kann. Und noch ein paar Thesen zur Ordinationsverpflichtung zugespitzt. Das Ordinationsgelübde verpflichtet den Seelsorger zur Sorge, nicht nur um das Heil der ihm Anvertrauten, sondern auch zur Sorge um das eigene Heil. Nur so wird er rechter Seelsorger für die Gemeinde. Nicht als Herr über ihren Glauben, sondern Gehilfe ihrer Freude. 2. Korinther 1. Zweitens, die Ordinationsverpflichtung bindet den Ordinierten, die Gemeinde und die Kirchenleitung in gleicher Weise an die apostolische Lehre und so auch an die obere Schar, die Wolke der Zeugen. Im Zentrum des Dreiecks von Ordiniertem, Gemeinde und Kirchenleitung steht Jesus Christus. Sie alle werden sich vor dem Richterstuhl Christi verantworten müssen. Drittens, die Ordination soll dem Ordinierten eine fortwährende Quelle des Trostes in Anfechtung, Verfolgung und Leiden aller Art sein. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Frucht im Gemeindewachstum nach innen und außen, das ist der Brief Christi jedes treuen Pastors. Alles steht in unserem Gemeindedienst mit der Bewahrung der apostolischen Lehre. Und schon bei Maleachi haben wir zu lesen, des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche, denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Maleachi 2,7. Ich danke Ihnen.